Guten Abend, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die, die hier sind und die, die über den Livestream direkt zugeschaltet sind. Guten Abend. Wir stehen in 1. Timotheus 5 und zwar kommen wir zu Vers 17, wo es um das Thema zunächst der Ältesten geht, dann um das Thema Handauflegung, das Thema Verhältnis zu Krankheit. Und danach geht es um das Thema im allgemeinen Sinn betrachtet, Arbeitnehmer und so weiter. Darf ich bitten, Johann, liest uns vor die Verse 17 bis 20 zunächst.
Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer aufgrund von zwei oder drei Zeugen. Die, welche sündigen, weise zu Recht vor allen, damit sich auch die anderen fürchten.
Bis Vers 21, bitte.
Ich ermahne dich ernstlich vor Gott und dem Herrn Jesus Christus und den auserwählten Engeln, dass du dies ohne Vorurteil befolgst und nicht aus Zuneigung tust.
Danke. Wir haben ab Kapitel 5 letztes Mal gesehen, da geht es zuerst um das Thema ältere Brüder, ältere Schwestern in der Gemeinde, dann auch jüngere und dann sehr ausführlich hatten wir das Thema Witwen vor uns. Jetzt geht es weiter um das Thema Älteste in Vers 17 und dann in Kapitel 6, Vers 1 um Knechte, also Arbeitnehmer. Und das Wort Gottes hat zu allen sozialen Beziehungen und Stellungen wichtige Belehrungen, wie wir gesehen haben letztes Mal. Ganz erstaunliche Dinge haben wir gesehen, wie Gottes Weisheit darin zum Ausdruck kommt. Aber ich möchte noch gerne etwas ergänzen zum Thema Witwen. Letztes Mal haben wir uns auch mit dem Thema beschäftigt, Einsamkeit. Denn das ist gerade bei Witwen, die ohne Mann, Frauen, die ohne ihren Mann durchs Leben gehen müssen, ein wichtiges Thema. Und darum haben wir uns auch Gedanken gemacht zu solchen, die nicht verheiratet sind und solche, die geschieden sind, sind auch in einer verwandten Situation wie Witwen. Da haben wir gesehen, was Gottes Wort da sagt zu dem Thema der Einsamkeit. Und ich möchte noch ein besonderes Beispiel von einer Witwe erwähnen, indem wir aufschlagen Lukas 2. Es geht um die Prophetin Hanna. In der Weihnachtsgeschichte. Darf ich bitten, Johann, dass du uns liest, Lukas 2, ab Vers 36.
Und da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren. Die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Und nachdem sie alles vollbracht hatte nach dem Gesetz des Herrn, kehrte sie zurück nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth.
Das Kind. Ja, das reicht. Es geht jetzt hier nur um die Prophetin Hanna, die eine Witwe war zur Zeit der Geburt des Herrn von 84 Jahren. Das heißt also, diese Frau hatte das meiste der Geschichte des ersten Jahrhunderts vor Christus erlebt. Und dieses erste Jahrhundert war eine sehr schwierige Zeit, bevor dann der Erlöser in Bethlehem geboren wurde, bevor der Messias kam. Und all diese Nöte und Schwierigkeiten des jüdischen Volkes hat sie da also zur Hauptsache miterlebt und dabei auch persönliches Schicksal erlebt. Wir lesen ja in Vers 36, sie war 7 Jahre verheiratet, von ihrer Jungfrauschaft an. Und wenn man bedenkt, im Judentum damals vor 2000 Jahren wurde deutlich früher geheiratet als in unserer Gesellschaft heute. Das ändert von Gesellschaft zu Gesellschaft und auch in der Geschichte von Epoche zu Epoche. Im Judentum war das also sehr üblich, dass Mädchen ab 14 Jahren heirateten. Und wenn wir das Früheste annehmen, dann wurde sie Witwe mit 21. Und hat erlebt, was es heißt, eben als Frau durchs Leben zu gehen, indem man eben einen Mann an der Seite hat. Oder anders gesagt, indem sie an der Seite ihres Mannes stand und ihn stützte. Aber dann hat sie ihn verloren. Und sie war eine Witwe über Jahrzehnte hinweg, wusste, was Einsamkeit ist, aber hat ein Leben geführt, sodass man nicht merkte, diese Frau, der fehlt einfach total was. Sondern sie hat die Erfüllung im Herrn gefunden. Und darum war sie auch eben dazu auserwählt, kann man sagen, den Messias schließlich noch zu erleben. Und sie durfte das also in ihrem hohen Alter, sie, die ständig mit dem Tempel in Jerusalem so in enger Verbindung war, wir lesen in Vers 37, Tag und Nacht hat sie mit Fasten und Flehen dem Herrn gedient. Ein völlig dem Herrn hingegebenes Leben geführt. Und dann durfte sie erleben, der Höhepunkt ihres Lebens. Vers 38, und sie trat zu derselben Stunde herzu. Es geht ja um die Zeit, wo Maria und Josef mit dem Kind, dem Messias, zum ersten Mal zum Tempel nach Jerusalem gekommen waren. Ganz nach der Prophetie in Malachi 3, ab Vers 1, wo man dann davon liest, plötzlich wird der Messias zu seinem Tempel kommen. Und das durfte sie so erleben. Also eine Witwe, die ein markantes, positives Beispiel ist von einer Frau, die allein durchs Leben ging über Jahrzehnte, die aber völlige Erfüllung hatte in dem Herrn, ohne, letztes Mal hatten wir auch gelesen, aus dem Buch Ruth von Noemi. Noemi oder Noomi war ein Beispiel einer Witwe, die völlig verbitterte und Gott Vorwürfe macht. Wir haben gelesen aus Ruth 1, wie sie zurückkehrte nach Bethlehem aus Moab und sagte, nennet mich nicht mehr Noemi, das heißt meine Liebliche, sondern nennet mich Mara. Sie hat einen Namenswechsel bevorzugt. Mara heißt?
Die Bittere.
Ja, die Bittere. Und dann sagt sie, der Allmächtige hat es mir bitter gemacht. Und dabei hat sie wirklich einen ganz falschen Lebensweg gewählt. Und das hat so viele Schicksalsschläge bei ihr zur Folge gehabt. Macht Gott also Vorwürfe, aber ihre Schwiegertochter, die auch verwitwet war, Ruth, haben wir gesehen, ist wieder ein Beispiel von einer Frau, die völlige Erfüllung im Herrn gefunden hat. Und das war ihr das Wichtigste vor dem Heiraten. Und schließlich hat der Herr dann dafür gesorgt, dass sie später eben doch heiraten durfte, wieder. Aber das Beispiel ist eben so positiv, weil Ruth eine Erfüllung erlebte im Herrn wie eine Hanna. Und dann war mir noch ein Anliegen, eine weitere Stelle dazu zu erwähnen, in Johannes 19. Auch dort finden wir eine Witwe. Und zwar lesen wir über die Kreuzigung des Herrn Jesus in Johannes 19. Liest du bitte des Zusammenhangs wegen ab Vers 25 bis und mit 27.
standen aber bei dem Kreuz Jesu, seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria Magdalena. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
Ja, man fragt sich, wo war Josef? Maria beim Kreuz. Und sie erlebt das Trauma ihres Lebens. Der Sohn am Kreuz mit 33. Sie wusste darum, diese Prophetie hatte bereits Simeon gegeben, damals beim ersten Besuch im Tempel. Ein Schwert wird deine Seele durchfahren. Und das hatte sie hier erlebt. Aber das Gewaltige ist, offensichtlich war eben Josef schon gestorben. Und darum wird er eben in den Evangelien ab einer bestimmten Zeit nicht mehr genannt, nur noch die Mutter allein. Und jetzt in diesem Traumazustand, da hat der Herr am Kreuz in all seinen Leiden noch für sie gesorgt. Und zwar sagt er eben in Vers 27, ich fange also hinten an, sagt er zu Johannes, das ist der Jünger, der sich in seinem Evangelium bezeichnet als der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr sagt: Siehe deine Mutter. Und seiner Mutter, Maria, seiner menschlichen Mutter, sagt er: Frau, siehe dein Sohn. Und so hatte Johannes als Jünger des Herrn Jesus, der eine ganz tiefe Beziehung zu dem Herrn hatte. Darum nennt er sich auch der Jünger, den Jesus liebte. Der Herr liebt die alle, aber er war es sich am meisten bewusst. Und in dieser Situation des Traumas anvertraut er die Mutter dem Jünger Johannes. Und er hat sich um sie gekümmert. Wir lesen: Von jener Stunde an nahm der Jünger sie zu sich. Und so haben wir gewissermaßen hier eine Mutter-Sohn-Beziehung, die nicht durch Abstammung war, aber eben aus geistlichen Gründen hat er sich dann um sie gekümmert. Ja, also auch ein ganz eindrückliches Beispiel einer Witwe und wie der Herr eben sorgt in dieser schlimmen Einsamkeit. Ja, gibt es bis dahin noch eine Frage? Dann gehen wir doch weiter in 1. Timotheus 5, Vers 17. Es geht jetzt um das Thema Älteste. Und Paulus sagt, die diese Funktion, dieses Amt gut ausüben, also die wohl vorstehen, die sollen doppelter Ehre für würdig erachtet werden. Also es gibt Unterschiede. Man kann diese Aufgabe als Ältester schlecht und recht machen oder man kann es auch ganz gut machen. Und das macht einen Unterschied. Und es wird dann auch betont, besonders die Ältesten, die in Wort und Lehre arbeiten, die also das Wort verkündigen und auch die Lehre des Wortes Gottes erklären. Es ist nicht so, dass es eine Voraussetzung ist, dass ein Ältester die Gabe des Lehrers haben muss. Aber in den Anforderungen in Titus 1, wo ab Vers 5 ausführlich beschrieben wird, was die Anforderungen sind an jemanden, der Ältestendienst tut oder Aufseherdienst, da wird unter anderem gesagt, er muss lehrfähig sein. Können wir das kurz lesen? Lest du Johann Titus 1, Vers 9.
Einer, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen.
Ja, also es wird nicht gesagt, er muss ein Lehrer sein, aber es wird gesagt, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre. Das heißt also auch von seinen Gefühlen her, vom Herzen her, muss ihm die richtige Lehre ein Anliegen sein. Wofür er brennt, das ist hier gefordert. Also anhängend, das heißt wirklich sich daran klammern und sollte fähig sein, mit der gesunden Lehre zu ermahnen. Und auch solche, die dagegen sprechen, dass er denen belegen kann, nein, es ist so und so nach der Schrift. Das bedeutet überführen. Und wenn wir das noch vergleichen mit den Anforderungen in 1. Timotheus 3, das hatten wir ja schon durchgenommen, da werden die Qualitäten eines Ältesten vorgestellt ab Vers 1 bis und mit 7. Und in diesem ganzen Anforderungskatalog wird dann eben gesagt in Vers 2, liest du gerade Vers 2?
Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig, einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält, mit aller Ehrbarkeit.
Ja, danke. Das haben wir gesehen in Vers 2. Eine Anforderung heißt lehrfähig. Also fähig, die Lehre zu erklären. Aber dazu muss man nicht ein Lehrer sein. Und im Prinzip sollte ja jeder Gläubige das anstreben, dass er lehrfähig wird. Dass er also anhand der Bibel die gesunde Lehre begründen und erklären kann. Aber wir sehen, es gibt bei Ältesten eben verschiedene Schwerpunkte. Und so kann es sein, dass ein Ältester sehr stark ist im Organisieren, in der Führung. Und dazu gibt es auch eine spezielle Gnadengabe. 1. Korinther 12 spricht von der Gnadengabe der Regierungen. Ich werde es kurz aufschlagen. 1. Korinther 12. Und es ist eben sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen Amt und Gabe. Die Aufgabe des Ältesten ist nicht eine Gabe, das ist ein Amt. Die Aufgabe des Diakonen, des Dieners, ist auch nicht eine Gabe, sondern ist ein Amt. Aber ein Lehrer zu sein, das ist eine Gabe. Ein Evangelist zu sein, ist eine Gabe. Und in 1. Korinther 12 wird eben eine Liste aufgezählt, wo wir lesen in Vers 28, 1. Korinther 12, 28, bitte.
Und Gott hat in der Gemeinde etliche eingesetzt. Erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, dann Gnadengaben der Heilung, der Hilfeleistung, der Leistung verschiedener Sprachen. Sind etwa alle Apostel? Sind etwa alle Propheten?
Ja, danke, das reicht. Also in Vers 28, liest du nochmals, bei Heilungen, Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, was hast du als nächstes gehabt?
Der Leitung.
Der Leitung, jawohl. Die Elberfelder CSV hat Regierungen, aber in der Fußnote dann auch Steuerungen, Lenkungen. Und das ist eine spezielle Begabung durch den Heiligen Geist, eben in der Gemeinde für gute Leitung, Organisation und so weiter zu sorgen. Und so kann es sein, dass eben jemand mehr diesen Schwerpunkt hat im Dienst als Ältester, und ein anderer eher im Wort und in der Lehre. Und unser Vers, 1. Timotheus 5, 17, sagt einfach, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Und das macht eben deutlich, dass es da Unterschiede gibt. Und dann wird weiter begründet, Vers 18, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. In dem Ausdruck, lass doppelter Ehre für würdig erachtet werden, da geht es auch um die Unterstützung im Dienst. Und dann begründet der Apostel das mit einem Zitat aus dem Alten Testament. Das ist erstaunlich. Aus 5. Mose 25, Vers 4. Schlagen wir mal dort auf. Also er nimmt einen Vers aus der Tora, aus dem Gesetz Mose, der eigentlich spricht über das richtige Verhalten in der Landwirtschaft gegenüber Ochsen. Ja, liest du mal Vers 4 in 5. Mose 25.
Du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt.
Ja. Wir haben also hier ein Gesetz und das andere in diesem Kapitel. Und überraschend kommt da in Vers 4 dieses Gebot, dass Ochsen, die am Dreschen sind, die also im Kreis, in der Tenne, da über das ausgestreute, über die ausgestreuten Getreidehalme gehen müssen mit dem Dreschschlitten, die müssen das Maul frei halten. Warum? Was ist der Grund? Man darf das Maul bei der Arbeit nicht verbinden. Zwischendurch dürfen sie dann von den Körnern am Boden fressen. Und daraus ergibt sich der Grundsatz, wenn jemand eine Arbeit tut, dann darf er auch von dieser Arbeit etwas haben. Und nun, ganz erstaunlich, der Heilige Geist leitet Paulus so, dass er diesen Vers aus der Tora nimmt, um zu begründen, dieser Grundsatz, den Gott dort aufgestellt hat für Ochsen, gilt auch für solche, die im Werk des Herrn arbeiten. Und hier, jetzt im Speziellen geht es um Älteste, die am Wort und in der Lehre dienen. Dort sagt er besonders. Ja, und dann begründet er das weiter mit einem Vers aus einer anderen Schrift. Der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Das ist ein Zitat. Woher? Lukas Evangelium. Kapitel 10, Vers 4. Der Vers kommt ja ganz ähnlich auch vor im Matthäus Evangelium. Aber die wörtliche Formulierung in 1. Timotheus ist nicht die nach Matthäus, sondern die nach Lukas. Schlagen wir auf, Lukas 10. Im Zusammenhang geht es da um die 70 Jünger, die der Herr, nachdem er schon früher die 12 Jünger als Apostel ausgesandt hatte, die 70, die er aussandte zum Dienst am Wort. Und da lesen wir dann in Vers 4.
Tragt weder Beute noch Tasche noch Schuhe und grüßt niemand auf dem Weg. Wo ihr aber in ein Haus hineingeht, da sprecht zuerst Friede diesem Haus.
Und ja, und dann Vers 7.
In demselben Haus aber bleibt und esst und trinkt das, was man euch vorgesetzt. Denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert.
Geht jawohl, nie. Danke. Also, der Herr hat diese 70 ausgesandt, um zu predigen unter dem Volk Israel. Und auch schon die 12, die er früher ausgesandt hat, hat er ausgesandt. Und zwar, indem er ihnen klar machte, ihr müsst nicht für euren Unterhalt sorgen, sondern das Volk Israel, da wo ihr euren Dienst tut, die sollen euch im Dienst unterstützen. Und dann sagt er hier eben Vers 7, denn der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Also es war ein Dienst an Israel und darum hatte Israel diese Aufgabe, sie zu unterstützen. Und hier nimmt der Apostel Paulus nun als Begründung das Lukas-Evangelium. Und das ist doch schon erstaunlich. Das Neue Testament zitiert das Neue Testament. Und was noch dazu kommt, wie nennt er die Quelle dieser beiden Zitate? Die Schrift. Ja, und das war der übliche Ausdruck im Judentum für die Bücher, die inspiriert sind und zur Bibel gehören. Das war also der Ausdruck für die Bücher 1. Mose bis Malachi. Das wurde im Judentum bezeichnet als die Schrift. Und es ist nicht so, wie man zum Beispiel in der liberalen Theologie lehrt, welche Bücher genau zum Alten Testament gehören, das wurde erst bei dem Konzil von Jamnia um 90 nach Christus festgelegt. Das ist völliger Unfug, denn man kann historisch gar nicht belegen, dass in Jamnia eben ein Konzil war, das bestimmt hätte, welche Bücher zur Bibel gehören. Das war schon längst im Judentum klar. Und heute sind wir auch in der Forschung viel weiter, als eben vor langer Zeit das so in die Welt gesetzt wurde, in der liberalen Theologie. Heute haben wir die Belege dafür, dass man die besten Bibelhandschriften von allen Büchern von 1. Mose bis Malachi im Tempel in Jerusalem aufbewahrt hat. Und das war die Referenz. Wenn man Zweifel hatte, sagen wir in der Synagoge in Nazareth, ob die Rolle wirklich ganz authentisch ist, konnte man nach Jerusalem gehen und dort im Tempel nachkontrollieren und die Schrift eichen. Also die Schrift im Tempel war der Maßstab. Und nun ist es so, es war verboten im Judentum, irgendwelche andere Schriften auf den Tempelberg zu nehmen. Also wenn jemand gekommen wäre auf den Tempelberg, durch die schöne Pforte rein, durch den Tunnel nach hinten, Treppe hoch, dann kommt man gleich vor das Huldator, das eigentlich den eigentlich heiligen Bereich begrenzte, das 500 Ellen Quadrat. Und dort waren levitische Wächter. Und die mussten prüfen, ob jemand, der kommt und da eintreten wollte, ob er ein Ritualbad genommen hatte. Und wehe, wenn er gelogen hätte. Das hätte schwere Konsequenzen gehabt. Aber dann konnte jemand kommen mit einer Rolle unter dem Arm und die Leviten mussten prüfen, was ist das für eine Rolle? Ilias und Odyssee. Heidnische Bücher, die dürfen nicht in diesen Bereich hineingebracht werden. Geht nicht. Hätte er gesagt, Makkabäer. Nein, das ist nicht Heilige Schrift. Zwar kein heidnisches Buch, ein jüdisches Buch, aber das wurde geschrieben nach Malachi. Und im Judentum wurde gelehrt, man kann das nachlesen im Traktat Sanhedrin, da heißt es, nach dem Tod der Propheten Haggai, Zacharia und Malachi wich der Heilige Geist von Israel. Und so war man sich im Judentum klar, alle Bücher, die geschrieben wurden nach Malachi, gehörten nicht zur Bibel. Das war schon längst klar. Und nur die eben anerkannte Heilige Schrift waren, durften in den Tempel hineingebracht werden. Was noch eine Ausnahme war, Geschlechtsregister über die Abstammung. Ich war gerade auch die Abstammung der Priester, die musste man im Tempel überprüfen können. Das war erlaubt, aber sonst nichts. Und so war die Frage des Kanons war schon völlig klar. Man musste jeden Tag musste man quasi bereit sein, um zu sagen, nein, diese Bücher nicht und nur diese Bücher, die darf man in den Tempel nehmen. Und die Bücher, die der Tempelheiligkeit entsprachen, die durften eben in den Tempel gebracht werden, und die nannte man die Schrift. Jetzt noch eine Überraschung. 2. Timotheus 3. Da sagt Paulus zu Timotheus in Vers 15,
und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen und der Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist.
Ja, hier wird das Alte Testament genannt. Welchen Ausdruck? Nicht die Schrift, sondern die heiligen Schriften. Interessant, hier mit Plural. Schriften. Und vorher haben wir gelesen, die Schrift. Aber was jetzt hier eben besonders ist, das Wort heilig ist nicht das normale Wort, das im Neuen Testament gebraucht wird für heilig, sondern ein sehr ungewöhnliches Wort. Und dieses Wort bedeutet eigentlich tempelheilig. Also, was der Heiligkeit des Tempels entspricht. Hieron ist das griechische Wort für den gesamten Tempelbezirk. Und hier dieses Wort für heilig ist eben verwandt mit dem Wort Hieron für Tempel. Und darum muss man also sagen, ist korrekt übersetzt, die heiligen Schriften, aber muss hinzufügen, gemeint ist die Schriften, die der Heiligkeit des Tempels entsprechen. Das sind eben die, die ganz klar zum Kanon des Alten Testaments gehören. Und nun sagt Paulus, du kennst von Kind auf die heiligen Schriften. Timotheus ist ja im Judentum aufgewachsen, seine Mutter war jüdisch, der Vater nicht, und auch seine Großmutter. Und die haben ihn im Glauben schon als kleinen Jungen unterwiesen. Paulus sagt ja hier, weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Und auch da ist interessant, das Wort Kind ist nicht das übliche Wort, das im Neuen Testament für Kind gebraucht wird. Technon. Sondern es ist das Wort Präphos. Und das bezeichnet ein Kind, das Muttermilch trinkt. Das ist wirklich das Wort für Säugling. Also schon vom Säuglingsalter an haben die Großmutter und die Mutter ihm die Heilige Schrift nahegebracht. Und zwar die Heilige Schrift, die der Tempelheiligkeit entspricht. Und nun gehen wir zurück zu 1. Timotheus 5 und denken darüber nach, was ist der Unterschied, wenn es hier heißt, die Schrift und dort die Schriften. Hat jemand einen Gedanken dazu? Also die gleiche Bibel wird mal so in Einzahl, mal in Mehrzahl genannt. Was wird damit ausgedrückt?
Die Schrift, alles von Gott inspirierte gemeint. Wenn ihr euch in Timotheus im zweiten weiterlest, heißt der alle Schrift ist von Gott eingeführt und eingehaut. Weil ja, die Briefe sind ja auch inspiriert durch den Geist und geschrieben worden von den Aposteln und den Propheten.
Ja, also kurz, du willst sagen, Schriften bedeutet, dass es inspiriert ist. Ja, aber beides ist inspiriert, ja, nicht wahr? Die Schrift ist inspiriert durch den Heiligen Geist, die Schriften auch.
Ja, aber ich will damit meinen, einfach das komplette Gemeinde sind nur das Alte Testament, so wie auch das Neue Testament.
Nein, 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 nein. Es geht nicht um die Frage Altes oder Neues Testament, sondern es geht darum, die Schrift war ein Ausdruck im Judentum, um das Alte Testament zu bezeichnen. Aber auch der Ausdruck die Schriften. Also, die Ausdrücke wurden so im Judentum verwendet, für das Alte Testament. Wo liegt der Punkt? Ja, wenn ich sage, die Schrift, dann betone ich die Einheit all dieser Bücher. Natürlich besteht das Alte Testament eben aus verschiedenen Büchern. 1. Mose, 2. Mose, 3. und so weiter. Bis 5. Mose, dann Josua, Richter und so weiter und so fort. Es ist eine ganze Bibliothek. Und das wird ausgedrückt durch den Ausdruck die Schriften. Und das betont die Vielfalt, die es hier gibt. Denn das erste Buch Mose ist komplett anders geschrieben als das Buch der Psalmen. Ein völlig anderer Schreibstil. Und wiederum ist das Buch Daniel komplett anders als erster Buch Mose oder die Psalmen. Jedes Buch hat ganz besondere Eigenheiten. Man kann sagen, jedes Bibelbuch ist ein Edelstein, der eine andere Strahlkraft hat, Ausstrahlung hat und Farbe hat. Und wir müssen beim Bibellesen eben auf diese Vielfalt achten. Und das gilt dann übrigens auch fürs Neue Testament. Man muss richtig die Schönheit erkennen vom Römerbrief, als Römerbrief. Und dann, wenn man den Jakobusbrief liest, der ist so komplett anders, dass manche gesagt haben, die widersprechen sich. Überhaupt nicht. Aber der Charakter des Jakobusbriefes ist ganz anders. Denn während der Römerbrief betont, das, was ein Mensch tut, gilt vor Gott nichts, wenn es um das Thema geht, Errettung. Wir können nicht mit unseren Leistungen kommen vor Gott und denken, wir können irgendetwas verdienen. Wir brauchen 100% Gnade. Und ein Mensch kann nicht durch Werke, sondern allein durch Glauben errettet werden. Und der Jakobusbrief erklärt, wenn einer sagt, ich glaube, und man sieht in seinem Leben nichts, dann kann man nicht sagen, dass das ein richtiger Glaube ist. Der ist gar nicht bekehrt. Das ist ein toter Glaube. Der ist wertlos. Der ist nur Lippenbekenntnis. Jemand, der echt bekehrt ist und eben durch Gnade errettet worden ist, wie der Römerbrief sagt, das ist jemand, der dann im Leben Auswirkungen zeigt und man sieht, da ist neues Leben. Aber die widersprechen sich nicht, sondern der Römerbrief betont, ohne Werke wird man gerettet. Aber der Jakobusbrief sagt, jemand, der gerettet ist, der muss als Nachweis Werke aufweisen. Und so sieht man, jedes Buch hat eine ganz andere Art, eine ganz andere Schönheit, eine ganz andere eben Individualität. Und es ist ja auch interessant, in 1. Korinther 14, da geht es zwar nicht um Bibelbücher, aber es geht um verschiedene Gaben. Und der Apostel Paulus vergleicht das mit Musikinstrumenten. Und zwar vergleicht das mit Flöte, mit Posaune, mit Harfe. Und das ist interessant. Wenn man auf der Harfe ein A spielt, sagen wir mit 440 Hertz gestimmt, oder heute stimmt man ein bisschen höher, 442 im Orchester, das wird alles ein bisschen brillanter. Das klingt ganz anders, als wenn eine Flöte genau den gleichen Ton A 442 spielt oder eben eine Posaune. Warum? Ja, weil jedes Instrument hat zwar kann den gleichen Grundton spielen, aber dazu kommt eine ganz andere Obertonreihe. Und das gibt den Charakter des Tones. Darum können wir sofort unterscheiden zwischen einer Oboe und einer Posaune. Also eine unterschiedliche Klangfarbe. Und so ist es eben auch bei den Gaben. Jemand ist zum Beispiel ein Evangelist, aber der übt diese Gabe ganz anders aus als ein anderer, der auch Evangelist ist. Ja? Er macht das vielleicht auf eine Art, die man bezeichnen würde, das ist sehr volkstümlich, wie er das Evangelium erklärt den Menschen. Und erreicht damit eben auch bestimmte Menschen in der Gesellschaft besser als jemand, der vielleicht von einer ganz anderen Seite her mehr von der Argumentation, der Glaubwürdigkeit der Bibel herkommt. Aber sollen wir die einander gegeneinander ausspielen? Auf keinen Fall! Das wäre genau das Problem, was in Korinth war, dass man dort Paulus gegen Apollos und gegen Kephas ausgespielt hat. Und es gab nach 1. Korinther 1 Parteiungen, die sagten, der eine sagte, wir sind des Kephas, wir sind des Apollos, wir sind des Paulus. Und der Apostel Paulus rügt das. Denn was war das? Nichts anderes, als dass man Paulus, der in Korinth gewirkt hat, als Evangelist, ausgespielt hat gegenüber Apollos, der gewirkt hat als Lehrer. Er sagt ja in 1. Korinther 3, Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen. Also er hat evangelisiert und Apollos hat dann mit der Lehre nachgegossen. Und Petrus war ja bekannt, so wie das beschrieben ist in Johannes 21, dass er einen besonderen Dienst als Hirte bekommen hatte. Der Herr sagt ihm, weide meine Lämmlein. Und da haben also verschiedene Gaben, Hirt gegen Lehrer ausgespielt, gegen Evangelist. Und das gibt auch heute Leute, die sagen, oh, das Wichtigste ist Evangelisieren. Was sollen wir uns mit der Lehre der Bibel beschäftigen? Und da gibt es andere, wieso Evangelisieren? Wichtig ist, dass wir die Bibel studieren. Das ist komplett falsch. Oder jemand sagt, was soll das, Bibel studieren und evangelisieren? Es gibt so viele Nöte unter den Gläubigen. Was wir brauchen, sind Hirten, die wirklich gute Seelsorge leisten. Okay. Aber das ist ein Ausspielen gegeneinander, das vollkommen gegen Gott ist. Und so hat der Herr eben auch die Bibelschreiber ganz unterschiedlich ausgerüstet. Und dadurch hat jedes Bibelbuch eine ganz andere Klangfarbe. Und das ist so schön. Und zusammen gibt es ein Orchester, nicht wahr? Das macht ja das Besondere am Orchester aus, dass man ganz verschiedene Klangfarben hat. Zum Beispiel das Beethoven-Violinkonzert beginnt zuerst mit 4 feinen Paukenschlägen und dann kommen die Holzbläser, bringen das erste Thema und dann später setzen die Streicher ein und diese Vielfalt des Klangs, das ist so schön, aber im Zusammenhang. Und so sollten wir die Bibel lesen und immer bei jedem Bibelbuch die Besonderheit der einzelnen Bücher herausarbeiten. Was ist das Besondere der Botschaft und überhaupt des Charakters des Buches? So entdeckt man die Heilige Schrift in ihrer Schönheit und versteht, warum hier steht die Heiligen Schriften. Aber was ganz wichtig ist, dass man dabei sieht, dass es eine vollkommene Harmonie gibt zwischen den verschiedenen Bibelschreibern. Dass eben der Römerbrief, nicht dem Jakobusbrief, widerspricht. Und darum wichtig dieser Ausdruck, die Schrift. Das betont die absolute Einheit in Gottes Wort, ohne Widerspruch vollkommen. Nun, hier sagt also der Apostel Paulus in 1. Timotheus 5, Vers 18, denn die Schrift sagt, aber jetzt kommt noch eine Überraschung. Er zitiert aus der Tora, aus dem Gesetz Mose, und fügt hinzu, und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Was bedeutet das?
Man soll den Arbeiter auch richtig entlöhnen.
Ja, genau. Also es betont eigentlich, dass das Alte Testament das Gleiche sagt in 5. Mose wie das Neue Testament, Lukas. Aber jetzt daraus folgt, und das ist eine Sensation, wenn man das entdeckt, das Lukas-Evangelium ist auf der gleichen Stufe wie die Tora, wie das 5. Buch Mose. Und da musste man nicht abwarten, bis ein Konzil erklärt, das Lukas-Evangelium gehört zur Heiligen Schrift. Das ist sowieso ein Märchen, das immer wieder repetiert wird und die Leute verwirrt, dass gesagt wird, ja, im 4. Jahrhundert habe die Kirche in einem Konzil bestimmt, dies und diese Bücher gehören zum Neuen Testament und das ist Heilige Schrift. Und alle anderen Bücher, wie das Thomas-Evangelium und das Judas-Evangelium und so weiter, das sei verworfen worden. Kirchengeschichtlich hat nie ein ökumenisches Konzil die Kanonfrage entschieden. Ich muss erklären, wenn ich einen so komischen Ausdruck benutze, wie ökumenisches Konzil. Es hat in der Kirchengeschichte Konzile gegeben, wo Vertreter von Kirchen des ganzen Römischen Reiches vertreten waren. Und die hat man genannt ökumenische Konzilien. Das Wort Oikumene auf Griechisch heißt Erdkreis. In Lukas 2, in der Weihnachtsgeschichte, heißt es, der Kaiser Augustus hat den Erdkreis einschreiben lassen. Und für Erdkreis steht das Wort Oikumene, wörtlich das bewohnte Festland. Aber das wurde unter anderem im Neuen Testament verwendet, speziell für das Römische Reich. Und darum ein ökumenisches Konzil hat nicht die gleiche Bedeutung wie heute, wenn man von Ökumene spricht und sagt, alles ist eins und die Liebe einigt und die Lehre trennt, darum wollen wir von der Lehre nichts wissen. Nein, ökumenisches Konzil heißt also ein Konzil, das im Prinzip eben die Christenheit im Römischen Reich umfasste. Und so gab es das Konzil von Nicäa 321, einige Jahrzehnte später das Konzil von Konstantinopel und so weiter. Kein einziges ökumenisches Konzil hat entschieden, welche Bücher zum Neuen Testament gehören sollen und welche nicht. Es ist richtig, 397 gab es das lokale Konzil in Hippo, in Nordafrika. Und dort wurde über die Kanonfrage gesprochen. Aber nicht, indem entschieden wurde für die Christenheit. Und das ist das Erstaunliche. Es hat nie einen solchen umfassenden Entscheid gegeben in der Kirchengeschichte, wo bestimmt worden wäre, diese 27 Bücher gehören zum Neuen Testament. Und trotzdem hat die ganze Christenheit heute diese 27 Bücher im Neuen Testament. Wie ist das gekommen? Es ist so gekommen, man hat von Anfang an in der frühen Christenheit ganz genau geprüft, wurde ein Bibelbuch geschrieben von einem Apostel Jesu Christi. Und dieser Ausdruck im Neuen Testament bezeichnet ja nicht irgendwelche Missionare. Apostel kann ja auch Missionar bedeuten, Gesandter. Aber Apostel Jesu Christi, wenn Paulus sagt, Paulus, Apostel Jesu Christi, das meint die 12, die im Blick auf die 12 Stämme Israels eine besondere Autorität bekommen haben. Und der Apostel Paulus, der im Blick auf die Heidenvölker eine ganz besondere, grundlegende Autorität bekommen hatte. Also, in Epheser 2 lesen wir, die Gemeinde ist der Tempel Gottes, der aufgebaut wurde auf einer Grundlage. Kannst du uns das vorlesen, Johann? Epheser 2, Vers 19 bis 22.
So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Ja, also hier wird gesagt, dass die Gemeinde aufgebaut ist, Vers 20, auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist. Der Tempel in Jerusalem hatte einen Eckstein, das ist der Fels, der Gipfel des Berges Zion. Das ist der Fels, der sich heute im Felsendom befindet. Die Muslime haben den besetzt, weil dort ursprünglich das Allerheiligste drauf gebaut war. Und dieser Fels hat die Funktion als Eckstein. Durch ihn werden nämlich die Mauerlinien festgelegt, durch seine natürliche Position. Und er war gleichzeitig Fundament. Die Südmauer des Allerheiligsten war auf dem Felsen gebaut und die Nord- und Westmauer des Allerheiligsten entlang der natürlichen Kante des Felsens. Und so war dieser Fels Fundament und Eckstein, nachdem alles ausgerichtet werden muss, in einem. Und dieser Stein bildet eine Einheit mit dem Felsboden des gesamten Berges Zion. Und nun, der Jesus sagt ja in Matthäus 16, Vers 18, nachdem Petrus das Bekenntnis abgelegt hat, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Also, Jesus Christus ist der Fels und darum sagt auch 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Aber im zweiten Tempel in Jerusalem wurde der Höhenunterschied zwischen dem Felsen im Allerheiligsten, der nach Osten eine natürliche Kante hat, die runtergeht 3,15 Meter. Dieser Höhenunterschied wurde ausgefüllt durch ganz mächtige Steine, die man auf das Fundament aufgelegt hatte. Und diese mächtigen Steine, dieses Fundament auf dem Fundament, symbolisiert die Apostel und Propheten. Und darauf wird alles Weitere aufgebaut. Und wir haben gesehen in Epheser 2, dieser Tempel wächst zu einer Behausung Gottes im Geist. Also seit den Tagen der Apostel, jeder, der zum Glauben kommt, ist ein lebendiger Stein, der da hinzugefügt wird. Und so wächst es immer weiter. Der letzte Stein wird eingefügt werden und dann wird die Entrückung stattfinden. Dann ist das Gebäude fertig. Aber es wächst immer noch. Aber alles ist aufgebaut auf das Fundament der Apostel und Propheten. Und der langen Rede kurzer Sinn. Die frühen Christen haben auf der Grundlage dieser Tatsache genau geprüft, ein Buch. Ist es verfasst worden von einem Apostel Jesu Christi, von einem der Zwölf oder von Paulus? Oder ist es verfasst worden durch einen Propheten, der von den Aposteln anerkannt war? Und jetzt verstehen wir, der Apostel Paulus bestätigt Lukas als inspirierten Bibelschreiber. Und in der Bibel werden ja Bibelschreiber als Propheten bezeichnet. Und darum wird ja zum Beispiel auch das Buch Josua in der hebräischen Bibel und dann das Buch Richter und Samuel. Richter wurde geschrieben durch Samuel, den Propheten. Diese Bücher werden auch prophetische Bücher genannt. Ja? Ja, warum? Josua hat zwar nicht die Zukunft vorausgesagt in seinem Buch, sondern er beschreibt die Heilsgeschichte der Eroberung des Landes, aber er war inspiriert, ein Prophet. Und nun, Lukas war ein inspirierter Prophet und wurde von Paulus anerkannt. Und darum sagt Paulus hier in 1. Timotheus 5, das Lukas-Evangelium gehört zur Schrift und bildet eine Einheit. Er sagt nicht Schriften, ja, wäre auch möglich. Aber hier sagt er Schrift, weil das Lukas-Evangelium eine unzertrennliche Einheit bildet mit dem 5. Buch Mose. So wie die ganze Schrift eine Einheit bildet. Aber das ist sensationell. Da wird also schon anerkannt, das Lukas-Evangelium. Und es brauchte kein Konzil. Aber man hat eben genau nachgeprüft, das Thomas-Evangelium zum Beispiel. Heute in der Forschung ist das allgemein anerkannt, wurde im Jahr etwa 140 nach Christus geschrieben. Nun, wir merken die Lüge. Thomas lebt ja schon längst nicht mehr. Der letzte Apostel Jesu Christi starb wann? Also Johannes, um 95 schrieb er die Offenbarung und die frühe Überlieferung sagt, in den Anfangsjahren der Regierung von Kaiser Trajan, 98, starb Johannes, also ungefähr 100. Und dann war er fertig. Es gab keine Apostel mehr. Also war das schon eine totale Lüge, wenn man eine Schrift verfasst als Thomas-Evangelium. Das war ein Betrüger, der das verfasst hat. Und vom Inhalt her ist das Irrlehre. Denn es ist ein gnostisches Evangelium. Die Gnostiker waren eine Bewegung, die haben gelehrt, Jesus Christus sei nicht im Fleisch, als wirklicher Mensch, gekommen. Aber 1. Johannes 4, da sagt ja der Apostel Johannes, dass das eine antichristliche Lehre ist. Und so konnte man das Thomas-Evangelium verwerfen. Und Petrus-Evangelium verwerfen. Alle diese Schriften, alle diese Fälschungen, auch das Judas-Evangelium, es war eine totale Fälschung und übrigens auch ein total esoterisches, völlig abgefahrenes Büchlein. Also unglaublich, wenn man nur ein bisschen liest, merkt man, das hat mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Aber so moderne Bücher, die heute verkauft werden, zu dem Thema und die auf den Markt kommen und Kassenschlager sind, behaupten plötzlich, ja, jetzt haben wir da das Judas-Evangelium, jetzt können wir die Wahrheit über das ursprüngliche Christentum erfahren. Totaler Unsinn. Denn das sind ja genau diese Irrlehrer, die die Apostel Jesu Christi abgelehnt haben als Antichristen. Und das Erstaunliche ist, dass also die gesamte Christenheit erkannt hat, das sind Fälschungen. Und diese Bücher sind nachweislich von Aposteln und Propheten verfasst worden. Und das gab die Legitimität. Das war also nicht, dass man nachträglich irgendwie mutwillig entschieden hat, das gehört dazu, das nicht, sondern man musste den Kanon nicht bestimmen, sondern erkennen. Das ist was ganz anderes. Man musste den Kanon erkennen. Und natürlich in den allerersten Jahrhunderten gab es noch Unterschiede, dass man zum Beispiel in eine Gemeinde kommen konnte, da war eines von diesen komischen Büchern mit dabei. Aber das hat eine Zeit gebraucht, man hatte ja keine Festnetztelefone, schon gar keine Handys und schon gar keine Applikationen, Apps und nicht mal Fax. Das ist ja schon fast vorsintflutlich für uns. Aber eben die Kommunikationswege, der Austausch der Informationen, der ging länger und brauchte damit eine Zeit, bis schließlich einfach klar war. Und das hat der Geist Gottes hat das so gewirkt, dass diese Klarheit entstehen konnte. Und wir sehen, das war aber eigentlich von Anfang an klar. Wenn Lukas als anerkannter Prophet geschrieben hat, dann wurde das Lukas-Evangelium anerkannt und Paulus sagt, ja, die Schrift sagt, 5. Mose, Lukas. Und schauen wir mal in 2. Petrus 3. Liest du, Johann, Verse 1 und 2? Und nur Vers 1.
Geliebte, dies ist nun schon der zweite Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eurer lauter Gesinnung aufzuwecken.
Ach so, hier erwähnt der zweite Petrusbrief, welchen Brief? Den ersten Petrusbrief. Im Neuen Testament wird ein anderer Brief erwähnt. Und er erklärt, dieser zweite Brief ergänzt, was ich schon im ersten Brief geschrieben habe. Und dann 2. Petrus, bleiben wir da, Kapitel 3, Vers 16, Vers 15 und 16, bitte.
Und seht der Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht. Darunter ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben.
Ah, worüber spricht hier Petrus? Worüber spricht er hier? Ja, Verzeihung, wenn die Fragen so einfach sind, aber es macht ein bisschen lebendiger, wenn es ein Dialog ist. Wie? Ja, die Briefe von Paulus. Und zwar als Gesamtheit. Und er sagt, das Problem ist bei den Paulusbriefen, die sind schwierig. Das ist übrigens ermutigend für uns. Wenn ein Apostel Petrus sagt, die Briefe von Paulus sind schwierig, dann war es für ihn schwierig. Und dann muss man sich nicht schämen, wenn man sagt, oh, ich habe schon Schwierigkeiten, das und das und das und das zu verstehen. Ja, die sind schwierig. Aber schließlich steht ja in Sprüche 25, Gottes Ehre ist es eine Sache zu verbergen. Der Könige Ehre, eine Sache zu erforschen. Und wir sind ja nach Offenbarung 1 ein Königtum und Priester, unserem Gott und Vater. Also ist es die Ehre der Könige, die schwierigen Dinge zu erforschen. Und das kostet eben etwas, Zeit und Energie. Und das Buch der Sprüche sagt, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Also wir müssen etwas bezahlen. Und Jetzt sagt er aber von diesen Briefen, die werden von manchen verdreht. Das erleben wir bis zum heutigen Tag. Aber es heißt dann weiter in Vers 16, von denen einige schwer zu verstehen sind, die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Ist das nicht eine Sensation? Was folgt daraus? Die Paulusbriefe werden? Ja, die übrigen Schriften, das sind eben die inspirierten Schriften, hier in der Mehrzahl, um die Vielfalt zu betonen, die werden dazu gerechnet. Und nicht wahr, wie viele Paulusbriefe haben wir im Neuen Testament? Ja, also, wie viele? Mit dem Hebräerbrief? Muss ich das merken? Einmal und dann haben wir es. 21 Briefe des Neuen Testaments. 3 mal 7 und 14 mit dem Hebräerbrief sind von Paulus. 2 mal 7, nochmal 7. Ja, und das ist gerade der Punkt. Also die Paulusbriefe, dann schlussendlich sind das insgesamt 14, dann das Lukasevangelium, 15, der erste Petrusbrief, 16, und übrigens im Judasbrief am Schluss greift Judas auf den zweiten Petrusbrief zurück. Im Judasbrief wird ganz viel aus dem zweiten Petrusbrief zitiert, wo Petrus noch sagt, das wird sein in der Zukunft. Der Judasbrief wurde später geschrieben und sagt, das ist jetzt geschehen. Also man könnte die zwei Briefe wie eine Evangelienharmonie in zwei Spalten aufschreiben und würde dann sehen ganz, 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 ganz viele Parallelen. Also der Judasbrief erwähnt neutestamentlich den zweiten Petrusbrief. Der zweite Petrusbrief, den ersten Petrusbrief. Der zweite Petrusbrief, die Paulusbriefe und 1. Timotheus, das Lukasevangelium. Und so haben wir also 14, 15, 16 von 27 Büchern allein mit diesen paar Stellen schon im ersten Jahrhundert belegt. Das gehört zur Heiligen Schrift. Ja, wunderbar. Und jetzt kommt noch etwas dazu. Der zweite Petrusbrief, haben wir gesehen, wurde an die gleichen Leute geschrieben wie der erste. Er sagt ja, diesen zweiten Brief schreibe ich euch. An wen wurde der erste Petrusbrief geschrieben? An die Juden in der Diaspora. In 1. Petrus 1,1 sagt er nämlich den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontius, Galatien und so weiter. Zerstreuung auf Griechisch, Diaspora. Das ist der Fachausdruck für Juden, die im Ausland leben. Das sind Diaspora-Juden. Also die Juden in Amerika sind Diaspora-Juden, zum Beispiel. Also, ein Rundschreiben an Juden. Welcher Paulusbrief, der zu den Schriften gehört im Neuen Testament, richtet sich als Rundschreiben an Juden? Also der Römerbrief nicht. Der ging nach Rom. 1. und 2. Korintherbrief auch nicht. Galaterbrief geht an die Gemeinde in Galatien. Aber nicht Pontus, Galatien, Kappadokien und so weiter. Epheserbrief passt auch nicht. Hebräer. Welcher Brief passt? Hebräer. Nur der Hebräerbrief. Ja. Der Hebräerbrief ist ja an die Hebräer geschrieben. Und Hebräer sind eben Juden. Ein anderes Wort für Juden. Hebräerbrief ist der Judenbrief. Und zwar nicht an eine Gemeinde gerichtet. Das ist ein Rundschreiben. Und jetzt kommt noch was dazu. Petrus sagt ja zu diesen Juden in 2. Petrus 3, Vers 15, und erachtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. So wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat. Also er sagt, ein Brief hat er an Juden geschrieben, als Rundschreiben. Und darin geht es um das Thema, achtet die Langmut des Herrn für Errettung. Im Hebräerbrief sagt Paulus immer wieder, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Er sagt also, Gott ist langmütig. Aber einmal ist es zu spät. Jetzt müsst ihr euch ganz klar bekehren und durchdrängen. Denn unter den Hebräern gab es solche, die waren Bekenner und waren nicht wirklich durchgedrungen. Und die standen sogar in Gefahr, schließlich das Christentum ganz zu verwerfen. Darum werden sie gewarnt vor Abfall. Und Gott ist also langmütig und das muss man sehen als Chance zur Errettung. Darüber hat Paulus geschrieben, genau in diesem Brief. Und dann sagt Petrus, nach der ihm gegebenen Weisheit. Und gerade im Hebräerbrief sieht man die Weisheit des Paulus im Verständnis des Alten Testaments, in der Anwendung und in dem Bezug auf den Messias Jesus. Wunderbar. Also da wird sogar ausdrücklich der Hebräerbrief erwähnt, und zwar von Paulus. In der Kirchengeschichte im Westen ging das vergessen. Und darum sieht man immer wieder Kommentatoren, die sagen, der Schreiber des Hebräerbriefes. Meinen die wirklich, man hätte ein Buch, von dem man gar nicht weiß, von wem es ist, anerkannt? Unmöglich. Aber in Ägypten hat man zum Beispiel den P47 entdeckt. Das ist eine Sammlung von Paulus Briefen. 80% ist noch erhalten. Nach neuer Datierung von Kim, einem Koreaner, stammt diese Handschrift etwa aus der Zeit um 80 nach Christus. In Ägypten. Paulus Briefe. Und nach dem Römerbrief, noch vor dem ersten Korintherbrief, ist dort der Hebräerbrief eingeordnet. Also, die Christen in Ägypten wussten im ersten Jahrhundert, der Hebräerbrief stammt von Paulus. Und darum wurde er anerkannt. Und Petrus wusste das auch. Darum sagt er im Jahr 67 in seinem zweiten Brief, wie unser geliebter Bruder Paulus euch geschrieben hat. Und auf dieser Grundlage konnte man das anerkennen. Und nun sehen wir, in 1. Timotheus 5 geht es um Älteste, welche wohl vorstehen und um das Prinzip der Unterstützung im Werk des Herrn. Aber sehen wir, als Nebeneffekt lernen wir ganz viel über das Thema Kanon. Und zwar so, dass man sich eben nicht mehr lumpen lässt, wie man im Schweizerdeutschen sagt. Also wenn jemand mit billigen Argumenten quasi aus der Schiene geworfen wird. Nein, wenn da einer kommt und sagt, ja, die Kirche hat da im 4. Jahrhundert mutwillig festgestellt und dann haben Bücher, die eigentliche Wahrheit beinhalten, die haben sie verworfen. Nichts davon. Sondern die Entstehung des Kanons ging ganz anders. Und man musste den Kanon erkennen. Aber daraus folgt, es war klar, die Apostel und Propheten, die bildeten die Grundlage. Und darauf wird die ganze Gemeinde aufgebaut. Und diese Apostel und Propheten starben aus. Im 2. Jahrhundert haben wir keine Schriftpropheten mehr. Und das letzte Buch, die Offenbarung, sagt, wer hier etwas hinzufügt, dem wir Gott von den Plagen hinzufügen. Und natürlich haben das gewisse getan. Da haben Leute in ihren Manuskripten so Satzteile reingemacht, die falsch sind. Aber Gott hat über sein Wort gewacht. Darum heißt es in Jesaja 40, die Blume verwelkt und ist Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Und Gott hat uns heute aktuell 5.800 Handschriften des Neuen Testaments gegeben. Und all diese Fälschungen, die bilden immer eine kleine Minorität. Und darum können wir durch den Vergleich der Handschriften ganz klar sagen, das war ein Verstoß gegen Offenbarung 22, hinzufügen oder wegnehmen. Und Gott hat über sein Wort gewacht. Wir haben es vollständig in Händen. Und wir wissen auch, welche Bücher dazugehören und welche nicht. Das ist nicht ein Zweifel. Ja, wollen wir hier einen Punkt machen.